In der ersten Novembernacht war Drews, blass und immer wieder stöhnend, im Sonderabteil des Kurswagens Aachen-Luxemburg nach Spa gereist. Ein schweres Gepäck trug er bei sich. Es presste ihm das Hirn zusammen, sodass nur noch Platz für wenige Sätze darin blieb. Der Entscheidende war: Majestät, ich bedauere außerordentlich, diese Botschaft des Herrn Reichskanzlers und des Reichskabinetts Eurer Majestät überbringen zu müssen. Die Regierungen der Entente weigern sich, mit den Vertretern Eurer Majestät den Waffenstillstand und den Frieden zu verhandeln. Die Rettung und Rückführung des Heeres und mit ihm die Erhaltung der Monarchie verlangen nach Meinung des Herrn Reichskanzlers eine sofortige Abdankung Eurer Majestät. Mein Gott, flüsterte Drews in das dahineilende Abteil, atmete tief. Mein Gott, warum habe ich mich nur zu dieser Mission überreden lassen? So wie ich, muss sich Luther gefühlt haben, auf dem Weg zum Wormser Reichstag. Wilhelm, Wilhelm, du gehst jetzt einen schweren Gang. Seine Befürchtungen sollten sich Stunden später voll und ganz bestätigen. Der Kaiser wurde ausfallend und laut, wie erwartet. Gewöhnlich, berufsmäßig beherrscht, friedlich und konziliant, packte ihn in der Erregung gerne martialische Großkotzigkeit, schnarrend hingerotzte Großsprecherei, der oft karikierte preußische Pickelhauben- und Monokelton. Wilhelm II. In einem spät aufgefundenen Brief. Sie wagen sich, Sie unterstehen sich als preußischer Beamter und Untertan, der Sie Ihrem König den Eid der Treue geschworen haben, vor mich hinzutreten, mit einem solchen Angebot? Wie stellen Sie sich das Weitere vor? Meine Söhne haben mir in die Hand versprochen, dass keiner von Ihnen meine Stelle einnehmen wird. Also tritt mit mir das ganze Haus Hohenzollern zurück. Ich denke gar nicht daran, abzudanken, wegen ein paar hundert Juden und der 1000 Arbeiter den Thron zu verlassen. Und das sage ich Ihnen, wenn mir nur das Geringste passiert, dann schreibe ich denen die Antwort mit Maschinengewehren auf das Pflaster. Und wenn ich mir mein eigenes Schloss zerschießen lasse, aber Ordnung soll sein. Am frühen Morgen des 9. November stand Quintus vor dem Portikus der Kaiservilla in Spa. Feldgendarmerie bewachte regungslos in Hab-Acht-Stellung den Eingang. Diesig und gelegentlich nieselig war der aufwachende Tag. Mit dem ersten Licht fuhr der Feldmarschall vor. Schwerfällig wuchtete er sich aus dem kastigen Großwagen, schwankte die Stufen der Villa Lafreneuse hinauf. Quintus, einige Meter entfernt, zog artig den Hut. Hindenburg bemerkte die Bewegung seitlich von ihm und grüßte zurück. Mit knapper Geste zur Pickelhaube. Die Straße belebte sich zusehends mit Journalisten und schaulustigen Frühaufstehern. Feldpolizei und Leibjäger sicherten die Parkeinzäunung. Hektische Beweglichkeit nach allen Richtungen. Gröner fährt vor, danach von Plessen und der Kronprinz mit von Schulenburg. Plötzlich wie auf ein Kommando Unruhe und alles rennt in Richtung Umzäunung. Quintus zieht es mit. Der Kaiser! Der Kaiser! Zischt und raunt es von allen Seiten. Im Nebel des Parks zwei unscheinbare Gestalten in grauer Felduniform. Der Kaiser! Ein Stoß in Quintus' Seite. Da! Der Kaiser! Welcher? Na, der Kleinere mit den Tressen. Das ist der Kaiser, ungläubig fragte Quintus. Und der andere? Einer seiner Adjutanten. Niemann oder Ilsemann. Mistwetter, verdammtes. Kommen Sie, wir gehen nach drüben. Mit dem Licht im Rücken kann man alles besser sehen. Dünn ist er, der Kaiser, und gar nicht preußisch straff und gerade, dachte Quintus. Lediglich die hohen, glänzenden Stiefelröhren sind glatt und dick, viel zu groß, wirken künstlich wie Prothesen. Ein graues, unscheinbares Männlein mit Orden und Tressen in viel zu großen Schuhen. Das soll er also sein, der Kaiser der Deutschen? Es ist wirklich der Kaiser? Sie sind sicher? Ja, erkennen Sie ihn denn nicht? Dachten Sie vielleicht, er rennt mit Krone und Zepter durch den Park? Jetzt! Der Leibjäger meldet vermutlich die Ankunft des Feldmarschalls und des ersten Quartiermeisters. Kommen Sie mit! Na, kommen Sie! Nur von dieser Erhöhung da drüben hat man einen Blick durch die großen Fenster in den Gartensaal. Sie kennen sich ja gut aus. Sind Sie Journalist? Nein, ich bin das Geschichtsgewissen Deutschlands. Gott ruft mich an die Stellen seines historischen Wirkens. Tacitus Germanicus ist mein Name. Ah ja, hab schon von Ihnen gehört. Quintus musterte erstmalig seinen Informanten und Helfer. Ein Mann mittleren Alters, völlig durchschnittlich, nur grinste er am Ende jedes Satzes stereotyp. Es gab nicht viel zu sehen durch die übermannshohen Fenster des Gartensaales. Eigentlich nur ein flackerndes Kaminfeuer, um das 7 oder 8 Personen standen. Der klotzigste unter ihnen? Das musste Hindenburg sein. Ihm gegenüber als einziger mit dem Rücken zur Wand? Wahrscheinlich der Kaiser. Die breite, kehlige Stimme Hindenburgs ist belegt. Entheben Sie mich meines Amtes, Majestät. Als preußischer Offizier bin ich nicht in der Lage, Euer Majestät, meinem obersten Kriegsherrn, die erforderlichen Stellungnahmen und Ratschläge zu vermelden. Der Kaiser, seit Tagen von schlechten Nachrichten verfolgt, von Schlafmangel und Kettenrauchen geschwächt und gezeichnet, massiert nervös seine gelähmte linke Hand, wendet sich abrupt Gröner zu. Euer Majestät, sämtliche Bahnknotenpunkte und Nachschubmagazine im Westen des Reiches befinden sich in den Händen der Aufständischen. Ein Marsch auf Berlin mit Euer Majestät an der Spitze ist aus militärischer Sicht eine Unmöglichkeit. Bürgerkrieg wäre die hochwahrscheinliche Folge. Bürgerkrieg, revolutionäres Chaos mit den alliierten Truppen in unserem Rücken. Lautlosigkeit. Betretenes Schweigen. Alle starren ins Feuer. Wilhelm II. Schluckt mehrmals, atmet tief durch. Er ahnt schon, dass es noch schlimmer kommen wird. Und die Truppe? Meine Soldaten? Grau und faltig, fast tückisch, blickt der letzte preußische König, den Kopf leicht gesenkt, auf seinen Generalstabschef. Meine Soldaten, Euer Exzellenz! Gröner unbarmherzig, sachlich und militärisch knapp. Das Heer ist zum großen Teil nicht mehr zuverlässig. Es stehen noch genügend kaisertreue Verbände zur Verfügung, ruft von Schulenburg ärgerlich laut, verzweifelt, fast schreiend, und von Plessen unterstützt seinen Protest beifällig. Doch Hindenburg unterbricht. Erstickt jede Gegenrede. Knarrend, markig, ein Marsch auf Berlin könnte zum Kampf innerhalb des Heeres führen. Ein Waffenstillstandsvertrag unter solchen Bedingungen nicht zu haben. Wilhelm greift zur Muratigold. Tiefer Zug, tief und gierig. Ertrinken in Rauch und Rausch. Was bleibt noch von Macht? Unbegrenzter Macht und Erfolg, geschenkt von Geburt, jetzt entrissen vom Krieg. Tiefer Zug, hineingesaugt in den Lebensbaum der Bronchien. Was bleibt mir? Was bleibt? Auserwählt, Gott berufen und doch auch gezeichnet von Geburt. Hütet euch, ein Krüppel in Purpur und Hermelin. Ungeliebt und gequält von der Mutter, Großmutters Liebling aber. Queen Victoria leuchtet auf. Der Krieg verschlingt mich, Grandma. Was bleibt? Allmächtiger Gott, was bleibt mir? Einseitigkeit, Bloßstellung, Verleumdung und Schande, antwortet ihm die Geschichte. Schaler Ruhm und das Mal der Niederlage. Der Kaiser wirft die Kippe ins Feuer, hustet sich in die bittere Gegenwart zurück. Das inhalierte Gift hatte Wirkung getan, Mut zugesprochen und die Stimmungsgewichte verschoben. Gut, sagt er überraschend tatkräftig, wir werden den Waffenstillstand abschließen, um den Feind in unserem Rücken zu neutralisieren. Der alte Kampfgeist, den man damals für preußisch hielt, war für einen Moment in seinen Körper zurückgefahren, hatte ihn kurz wieder aufgerichtet und das Gesicht gestrafft. Vorwärts, Wilhelm, Angriff! Und wie immer, zackig und zwei Mund voll über das Ziel hinaus. Dann werde ich das Heer in geschlossener Ordnung in die Heimat zurückführen. Hindenburg schweigt. Von Plessen, von Schulenburg und Niemann stimmen erleichtert zu, atmen auf. Endlich greift er wieder an. Gröner dagegen malt und knirscht mit den Zähnen. Das Blut schießt ihm in den Kopf. Hatten denn diese lauten Schläger vom Kaiserhof immer noch nicht begriffen, dass die Truppe, ja, dass sogar die Garderegimenter auseinanderliefen? Der Feldmarschall versteinert, ein lebendes Denkmal. Regungslos schaut er auf Gröner, nickt ihm kaum wahrnehmbar zu. Das Heer, Gröner wechselt die Gesichtsfarbe von zornrot in fahles Grau. Das Heer wird unter seinen Führern und kommandierenden Generälen in Ruhe und Ordnung in die Heimat zurückkehren. Aber nicht unter Euer Majestät. Denn das Heer steht nicht mehr hinter Euer Majestät. Der Kaiser federt von der Kaminwange wie ein davon abprallendes Geschoss. Wut sträubt ihm Bart und Augenbrauen. Tumult. Wie konnte es jemand wagen, ihm diesen bitteren Wein einzuschenken? Majestät muss schließlich Sonne haben. So die Hofschmeichler und Schalmeienspieler. Ungeheuerlich, ein Skandal, eine unerhörte Insultation seiner Majestät. Dazu eine Beleidigung des gesamten Heeres, der Untreue und des Verrates bezichtigt. Aber Gröner hielt aus, bleibt äußerlich völlig ungerührt. Er hatte schließlich nichts mehr zu verlieren. Es war bereits alles verloren. Der Krieg, die Monarchie und Millionen Menschenleben. Schwarz auf weiß will ich diese Meldung. Schwarz auf weiß, der Kaiser wütet. Hindenburg beschwichtigt, spricht vom Nervenbehalten. Schwarz auf weiß, Exzellenz Gröner, verlange ich Meldung meiner Generäle, dass das Heer nicht mehr hinter seinem obersten Kriegsherrn steht. Schwarz auf, Ilsemann unterbricht. Pardon, Euer Majestät, Berlin. Der Herr Reichskanzler am Telefon. Äußerst dringend. Wie ein Stier in der Arena wurde der Kaiser gehetzt. Schon seit Tagen. Immer wieder stießen sie zu, die Picadores und Banderilleros, mit ihren schlechten Nachrichten. Schwächten seinen Widerstand, beugten seinen Nacken mit einem Bündel von Pfeilen und Spießen herunter, bereiteten den Todesstoß der Abdankung vor. Schließlich brach der Kaiser in die Knie, erschöpft von den beschwörenden Aufforderungen aus Berlin. Wenn das deutsche Volk es nicht anders haben will, bin ich bereit abzudanken. Ich habe lange genug regiert, um zu sehen, was das für ein undankbares Geschäft ist. Jetzt sollen die anderen mal zeigen, ob sie es besser machen können. Wilhelm II. Zu Legationsrat von Grünau, einem seiner engsten Vertrauten.